Ist dir das generell in deinen Filmen wichtig, Geschichten zu erzählen, oder spielt die Informationsebene auch eine große Rolle? Möchtest du mit deinen Filmen Geschichten erzählen oder informieren über das, was in der Welt vor sich geht?
Also es ist in erster Linie, komme ich vom Geschichtenerzählen. Ich komme aus der Richtung, dass ich sage, also ich habe angefangen, Dokumentarfilme zu machen, weil es mich sehr interessiert hat, im ganz normalen Leben Menschen zu finden, die bereit sind, ein Stück weit mit mir zusammen über sich hinauszuwachsen. Ich suche mir eine Ebene, wo es auf jeden Fall erstmal eine Basis gibt, die auch politisch sein kann. Aber ich setze mich dann mit den Leuten hin und fange erstmal ganz einfach mit ihnen an zu arbeiten, indem ich über sie, ihr Leben, über ihren täglichen Alltag spreche und damit auch anfange, die Geschichte zu erzählen.
Musst du die Leute dazu bringen, oder ist es tatsächlich so, wie eine Theorie sagt, Menschen wollen sprechen?
Also es ist bei mir, ich habe mir so über die Jahre jetzt ein bisschen etwas erarbeitet, was für mich und für meine Figuren eigentlich sehr, also es ist was Spielerisches, was wir dort zusammen machen. Ich bringe sie so weit, dass sie Lust haben, mit mir zusammen vor der Kamera Seiten an sich zu entdecken, die sie bisher vielleicht auch noch nicht erfahren haben. Das heißt, bevor ich meine Kamera einschalte, verbringe ich in erster Linie sehr viel Zeit mit ihnen. Und diese Zeit nutze ich, um herauszufinden, was ihnen in ihrem Leben wichtig ist, worüber sie gerne auch mit mir zusammen mal reflektieren würden und was sie mir zum Beispiel als der, der ich von weit her komme, gerne mal zeigen oder erzählen würden. Und ich versuche ihnen dann in dieser Zwischenzeit, bevor die Kamera eingeschaltet wird, Lust darauf zu machen, so etwas wie ein Selbstdarsteller zu werden, aber in dem Sinne, dass sie Lust bekommen, sich selber auch mal zu spüren in dem, was sie tun, in dem, was sie erzählen und vielleicht auch Sachen, die sie schon immer mal machen wollten, mit mir zusammen dann zu erleben. Also ich hatte das bei diesen Geschichten, die ich in den vier Ländern erzählt habe, jetzt sehr forciert, weil ich ja auch ein bisschen im Zeitdruck war. Ja, also Zeitdruck ist relativ, aber ich musste natürlich in einer gewissen Zeit auch eine Geschichte erzählen. Und da habe ich wirklich erst angefangen zu drehen, wenn diese Bereitschaft und die Lust, weil ich gemerkt habe, jetzt ist so ein Punkt da, da haben sie Lust auf die Kamera, ja. Und ich arbeite nie versteckt, ja. Kameraarbeit, also Kamera einzuschalten, ist eine besondere Situation. Ich bereite sie auf die Situation vor und dann sind sie bereit und die Energie ist auch da, zu spielen, zu erzählen und etwas von sich sozusagen preiszugeben, was sie vielleicht in der Konzentriertheit auch noch nie getan haben. Und dann entwickelt sich das über die Tage. Dann merke ich auch, dass der nächste Tag, wenn ich wieder mit der Kamera da bin, dass sie dann selber Ideen auch entwickeln, ja. Und mich auch in gewisse Bereiche bringen, wo ich vielleicht auch noch gar nicht so weit gedacht habe, ja.
Aber glaubst du, dass man dann damit überhaupt noch Wahrheit im wahrsten Sinne abbilden kann? Oder ist es nicht dann doch wieder ein selbstreferenzieller Moment, dass hier vor der Kamera was dargestellt wird, was eigentlich nur vor der Kamera dargestellt werden würde, also sonst überhaupt nicht zur Sprache kommen würde? Mit anderen Worten, ist es ein katalysatorischer und dementsprechend ein positiver Effekt oder einer, das Wort war dir vorhin rausgerutscht, ein Selbstdarstellereffekt, ich wink mal in die Kamera.
Also ich sage mal so, das ist auf jeden Fall etwas, was in der Form so in der Konzentriertheit im normalen Leben höchstwahrscheinlich nicht ablaufen würde. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass ich Dinge, die ich vorher, meinetwegen, wenn ich mit Ihnen noch nicht mit der Kamera zusammen bin, her sehe, durchaus fokussieren, konzentrieren kann, ja. Also ein ganz einfaches Beispiel ist eigentlich, wie bringe ich Sie dazu, quasi über sich und Ihre Beziehung zu Ihrem Partner zu reden, ja. Das ist ja nur etwas, wo ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass das im Alltäglichen nicht unbedingt Thema ist, ja, auch unter Liebenden, ja, in fremden Kulturen, dass man sich nicht immer, also jetzt in Afrika beispielsweise in der Episode, da habe ich gespürt, dass die schon lange nicht mehr miteinander geredet haben, ja,
Und schon
zum
gar nicht
Beispiel,
mit dem anderen.
und schon gar nicht mit dem anderen. Das Problem war, dass die Jungs Kino gemacht haben und die Frauen zu Hause gesessen haben. Und ich habe aber in den Vorgesprächen gemerkt, dass die Frauen, dass die das ankotzt, ja. Und ich habe dann irgendwann gesagt, dann lasst uns doch mal rausfahren, ein bisschen Picknick machen. Und dann haben sie gesagt, okay, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und das wollten wir schon immer mal machen. Dann sind sie alle raus mit ihren Frauen. Und dann fingen die Frauen, also 2 Stunden haben wir da auch gesessen und wurde nur rumgeblödelt. Und da war noch nicht so richtig was da. Und mit einem Mal nahm eine Frau sozusagen die Initiative und begann, dieses Thema zu thematisieren. Warum habt ihr so wenig Zeit für uns? Und dann hat sich das extrem hochgeschaukelt. Und ich habe gemerkt, okay, das ist etwas, da haben sie wirklich höchstwahrscheinlich noch nie drüber geredet, weil die Jungs machen erst seit einem Jahr Kino. Und jetzt mit uns zusammen war der Zeitpunkt da, aber er war grundsätzlich, lag das in der Luft. Es ist nur passiert, dass wir dabei waren. Und es war aber auch gut so, haben sie uns gesagt, dass es endlich mal raus ist. Da würde ich sagen, sind wir Katalysator gewesen, ja, aber im positiven Sinne. Nicht etwas, wo sich, also es wird nie passieren, dass sich, wenn die Kamera dann ausgeschaltet wird, die Leute unwohl fühlen und sagen, das hätten wir jetzt aber lieber nicht vor der Kamera gemacht. Ist mir noch nie passiert. Es ist eher so, dass ich danach mit denen wieder viel Zeit verbringe, wenn die Kamera ausgeschaltet ist und sie noch mehr Lust hätten, weiterzugehen, weitere Fragestellungen sozusagen auftauchen zu lassen, die noch andere Themen behandeln. Also das heißt, eine Spielfreude wird entwickelt, aber ich bilde nicht wirklich die Realität ab. Also es ist eine fokussierte Realität, aber es hat mit ihrem Leben in konzentrierter Form zu tun, was ich zeige.
Ist es denn wichtig, als Dokumentarfilmer sehr stark in die Haut seiner Protagonisten, auch das hast du gesagt, was ja eigentlich ein Begriff aus der Fiktion oder Fiktionalität ist es wichtig, in deren Haut zu schlüpfen und gerade beim Schnitt oder bei der Collage sich nachher zu überlegen, wie behandle ich die fair, wie behandle ich die so im Bild und im Ton, dass sie nachher eben das Gefühl haben, hier fair behandelt worden zu sein. Also schlüpfst du in die Figuren rein?
Es ist eigentlich ganz einfach. Ich habe bevor ich angefangen habe, die Kamera einzuschalten, habe ich sie ja auch zum Teil über Tage beobachtet. Und dieses Gefühl, und das speichere ich bei mir alles ab. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir auch eine Figur aussuche, dass ich ihr in irgendeiner Form nahe bin und dass wir auch zusammen irgendwie was, wir spüren da was, ja, wir mögen uns, wir haben Interesse aneinander, beiderseitig. Auch sie oder er vor der Kamera an mir. Und dann tauschen wir uns aus. Und da kriege ich ein Bild eines Menschen. Und das habe ich im Kopf. Ja? Und das behalte ich auch bis ich sozusagen den Final Cut gemacht habe, immer im Kopf. Und ich suche mir dann aus dem gedrehten Material genau die Stellen aus, die diesem Bild, was ich in dem Moment hatte, wo ich nicht gedreht habe, entsprechen. Und dann konstruiere ich sozusagen in fokussierter Form dieses Gefühl nach. Ja? Ich erzähle sozusagen nach. Ich erzähle, ich erschaffe die Figur, die ich gesehen habe, ja, vorher, ohne Kamera. Ich habe einen sehr, sehr warmen Zugang zu Menschen. Ja. Ich habe immer grundsätzlich ein positives Gefühl, wenn ich Geschichten erzähle. Ich will immer was mit einer Hoffnung verbinden und mit einer Kraft sozusagen. Ich suche mir natürlich auch Figuren aus, die was Starkes haben, ne? Kann auch zerbrechlich sein, aber auch aus Zerbrechlichkeit entsteht ja Stärke. Und ich erzähle immer davon, dass sie kämpfen und dass sie am Ende über sich hinauswachsen und etwas schaffen für sich. Ja? Also dass sie strahlen. Ja? Also es wird bei mir immer sehr strahlende, es gibt sehr viele strahlende Figuren, strahlende Charaktere.
Das heißt, du gibst ihnen, wenn man so will, im besten Fall ihre Geschichte zurück.
Ja. Das ist die Verabredung. Ja,
wie kommst du überhaupt an diese Figuren? Also Filmvorführer in Amerika zu finden, hättest du, ich weiß es nicht, 500.000 Möglichkeiten gehabt und du hast am Ende dich für eine entschieden. Wie kommt das?
Also in erster Linie war es ein Vorschlag von einer Freundin, die da lange gelebt hat und sie hat mir ein bisschen von dem Setting erzählt, wie das ist. Wyoming, kleines Nest, Bretterbude, einsam auf dem Lande, aber irgendwie so ein Meeting Point, ja, für die ganze Dorfgemeinschaft. Und das hatte ich im Kopf. Ich habe so eine Grundidee im Kopf. Ich habe gesagt, ich will so eine Kinos haben, wo die Kinomacher und die Zuschauer und das, was im Kino läuft, irgendwie auch noch eine Einheit bin, wo es quasi so einen Jahrmarktscharakter hat und auch so ein Kummerkasten-Image. Ne? Also so, ich gehe ins Kino und ich mache da mehr als nur Film gucken. Ich lade da meine Sorgen ab und ich, das war so die Grundidee, weil ich natürlich in denen, wo ich drehe, auch immer so einen Fokus haben will. Ne? Also wo kulminiert so gesellschaftliches Leben, wo reicht das ins Private rein, wie bedingt sich das? Und dann laufen auch noch Filme auf der Leinwand, das heißt, man hat noch eine Realitätsebene und so durchdringt sich das alles, das Leben und der Film und der Idealismus und die Träume und all das habe ich dann
aber
so.
Aber gut, du hast diesen Wunsch, das machen zu wollen. Ja. Aber es heißt ja nicht, dass der, den du jetzt in Wyoming besuchst, tatsächlich derjenige ist, der es dann am Ende ist. Wie lange castest du?
Also in dem Fall, da spielt dokumentarisches Glück bei mir irgendwie eine Rolle. Ich habe Glück gehabt bis jetzt. Ich habe eigentlich, die Trefferquote war relativ hoch immer. In Wyoming bin ich halt dann auch auf gut Glück hingefahren. Man hatte mich angekündigt. Aber als ich da war, merkte ich, naja, mit denen kann ich. Ja. Das war eine Frau, die war so alt wie meine Mutter. Hatte eigentlich auch so die Power von meiner Mutter. Viele Jobs, also mit ihrem Ehemann, das hat nicht geklappt. Also ähnliche Konstellation wie in meiner Familie, aber so richtig Idealist, ja, und kämpfen und mein Kino und ich will ja was für die Gemeinschaft tun. Da sprang sofort der Funke über. Gut, ich habe dann noch eine Geschichte in der Holen Hand gehabt, die spielte da irgendwie bei New York, so ein Autokino. Das wäre dann noch eine Option gewesen, hätte ich dann noch hinfahren müssen, klar. Wenn das mit Penny nicht geklappt hätte in Amerika, gut. Es kann natürlich auch sein, dass die Leute das nicht wollen.
Also wie lange hat das dann gedauert, wirklich die Kamera anzustellen bei so einer Person? Ich finde das schon interessant, also dass du sie sehr lange kennenlernst ohne Kamera. Und du hast gerade gesagt, mehrere Tage.
Mhm. Aber viel mehr ist es dann auch nicht.
Aber es geht extrem ins Geld und angenommen, du stellst nach 3 Tagen fest, nee, das läuft so irgendwie nicht oder es gibt extrem unsympathische, für diesen Film überhaupt nicht brauchbare Aspekte dieser Person, fliegt die dann wieder raus und du fliegst weiter und suchst weiter oder ist es wirklich bisher so glücklich gewesen, dass es immer geklappt hat?
Naja, ich hatte beim ersten Film Havanna Mi Amor, da haben wir es wirklich in Echtzeit gemacht, da haben wir die Leute vor den Fernsehwerkstätten kennengelernt. Haben eine halbe Stunde mit denen gequatscht und dann ging es los. Da hatten wir gar keine andere Chance. Da saß uns echt die Zeit im Nacken. Bei dem neuen Projekt hier gab es 2 Phasen. Da habe ich eine Phase gehabt, wo ich recherchiert habe und wo ich dann auch nichts drehen musste, wo ich mit den Leuten einfach eine Woche verbracht habe und in der zweiten Phase dann natürlich mit Team hingefahren bin. Da musste es dann, also zu dem Zeitpunkt war aber klar, mit der drehen wir jetzt. Ja. Ich sag mal so, in der Recherchephase, da hätte ich auch immer noch sagen können, tschüss. Aber ich sag mal so, es gibt natürlich, es ist kein geradlinärer Weg. Ja. Es gibt mittendrin immer Schwierigkeiten. Auch bei Penny in Amerika gab es den einen oder anderen Tag, wo sie nicht mehr wollte und wo wir sie auch in Ruhe lassen mussten. Dann versuche ich herauszufinden, woran es liegt. Liegt es an uns? Liegt es an ihr? Liegt es an der Fragestellung, die vielleicht wirklich nicht gepasst hat? Bin ich vielleicht an einer Stelle zu weit gegangen? Und bei ihr speziell war es immer das Problem, die Geschichte mit ihrem Mann, diese Ehe, die in die Brüche gegangen ist, die ist etwas, was sie belastet und was sie aber auch als Figur interessant macht, weil sie arbeitet wie blöd, hat aber auch aus dem Grunde ein Problem, ja, wegen ihrem Mann. So. Darüber wollte sie nicht reden. Wir haben das dann auch wirklich offen gelassen. Aber es schwebt mit, es schwingt mit und es gibt ihr natürlich so eine gewisse Zerbrechlichkeit. Das macht sie groß. Ja. Ich habe das, und ich spiele da einfach mit offenen Karten. Ich sage einfach, pass auf, Penny, wir müssen das jetzt nicht bis ins Detail klären, was mit deiner Ehe war und so. Aber was ich möchte ist, dass du, wenn du, also dass du trotzdem uns ein bisschen davon gibst, was in deinem Leben vielleicht auch schiefgelaufen ist. Weil in der Kombination mit dem, was wir so toll finden an dir und was du auch so toll machst hier, wirst du natürlich als Figur dadurch noch stärker, ja.
So ein Filmemacher wie Michael Moore, der ja ordentlich zugeschlagen hat in der Publikumskunst, was hältst du von dem? Also eigentlich müsstest, so wie du deine Sachen jetzt beschreibst, funktioniert das vollkommen anders. Du verschwindest, Michael Moore spielt eine Rolle. Mhm. Könntest du dir das für deine Sachen vorstellen oder verwirfst du das generell?
Das verwirf ich generell, weil ich habe, bei Michael Moore ist es in erster Linie immer eine politische Aussage, die er die er sozusagen forcieren möchte. Und das sind sehr, sehr, sehr argumentationslastige Filme. Das heißt, er muss mit Hilfe von Figuren vor der Kamera eine Argumentation durchkriegen, ja. Und zwar seine, entweder gegen den Krieg oder gegen den Kapitalismus oder gegen einen Präsidenten, ja, oder für ein besonderes Thema. Das ist ein großes Engagement, was er mit allen möglichen Mitteln versucht zu bedienen. Und er ist sozusagen das Ereignis. Der einbricht in die Realität von Leuten, der etwas klarstellen möchte vor der Kamera, der etwas wissen möchte und der sozusagen aufregen möchte, im besten Sinne des Wortes. Also
Und wenn du dich damit vergleichen würdest mit diesen Parametern, die du jetzt gerade genannt hast?
Naja, es ist bei mir so, dass ich mir Leute vor der Kamera suche, die sowas gar nicht leisten können. Ja? Also wenn er zum Beispiel in seinem Film Roger and Me mit diesem Nike-Chef da, wenn er den quasi an die Wand redet und ihm natürlich mit sehr, sehr geschickten Auftreten Sachen entlockt, die diesen Menschen, der sozusagen im Grunde genommen ein schlechter Mensch ist, weil er Menschen ausbeutet und so weiter, dann will er natürlich das auch vor der Kamera erzählen. Das heißt, er ist da sehr offensiv. Ich bewege mich in einem ganz anderen Terrain. Ja, ich erzähle sehr private Geschichten, die immer in Augenhöhe spielen. Und ich habe dann in dieser Konstellation, kann ich auch was Politisches erzählen, aber ich habe ganz andere Figuren. Ich erzähle quasi spielfilmhaft, ja. Also ich erzähle eine Geschichte und in dieser Geschichte geht es um verschiedene Themenstellungen, aber es ist in erster Linie eine Geschichte. Es ist meist eine Liebesgeschichte. Michael Moore hat in der Form noch nie eine Liebesgeschichte erzählt. In meinen Filmen kann man auch gewisse Dinge entdecken, aber es sind ganz normale Lebens- und Liebesgeschichten.
Ist es nicht für dich als Filmemacher, als Dokumentarfilmer ein emotionales Spagat, einerseits diesen Menschen sehr nahe kommen zu wollen, andererseits ihnen auch nahe kommen zu müssen, weil du an einem guten Film interessiert bist und weißt, du kannst diesen guten Film nur machen, wenn du ihnen nahe kommst. Mhm. Also ist es nicht eine Form von emotionaler und biografischer Nähe einerseits, andererseits aber auch eine Instrumentalisierung der Person. Macht dir das auf irgendeine Art und Weise manchmal Sorgen, dass die dann vielleicht noch jahrelang hinterher anrufen und du denkst dir, Mann, jetzt will ich aber endlich meine Ruhe haben? Oder wie geht dir das damit?
Also das ist eigentlich die entscheidendste Frage überhaupt in dieser Konstellation, wie ich arbeite. Da triffst du natürlich einen Wunden, also da triffst du eigentlich einen Punkt, mit dem höchstwahrscheinlich alle, die in ähnlicher Form arbeiten, auch der Köpp, der auch mal sehr intensive Geschichten erzählt. Ich glaube, das sind so Geschichten, die lassen einen wirklich nicht mehr los, ja. Ich kann natürlich nicht, irgendwann ist es zu Ende mit dem Drehen. Was ich machen kann, ist, sie haben den Film und dieser Film ist ein Tagebuch, auch von ihnen und von ihrem Leben und ein Stück Leben, was ich von ihnen erzählt habe, das ist das, was ihnen bleibt. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Also das kann man sich jederzeit wieder angucken. Mehr ist nicht zu leisten. Es ist wie ein guter Freund, der da war, bei dem man eine sehr intensive Zeit hat und an die Zeit tut man sich immer wieder gerne erinnern. Und so eine Zeit ist aber auch mal wieder vorbei. Das ist auch mit Bekannten, wo nicht gedreht wurde, kann das auch passieren. Mit Freunden, die kurz mal den Lebensweg kreuzen und dann wieder verschwinden, an die man sich aber immer wieder gerne erinnert. Und dieses Gefühl möchte ich aber hinterlassen. Ja.
Also, das heißt, der Film als Abschiedsgeschenk für die und als Loskaufen von der Verantwortung.
Ja, es ist, ich kreiere so ein bisschen ein Denkmal für sie selbst. Also für mich natürlich insofern, dass ich diese Geschichte, die mich sehr berührt hat, als ich sie erzählt habe, dass ich sie sozusagen in Form eines Films gieße und auch festgieße, ja, und für sie quasi dann als Geschenk um ihrem, also von meiner Betrachtung aus sehr besonderem Leben, ja, sozusagen ein Freeze zu geben, ja, und ihnen auch zu sagen, hör zu, ich fand euch, also für mich wart ihr in dem Moment in der Form war ihr etwas sehr Besonderes und ich will, dass ihr das sozusagen auch im Kopf haltet, dass das immer so bleiben wird. Immer wenn ich mir den Film wieder angucke, werde ich wieder an euch und an die Zeit, die ich mit euch verbracht habe, denken. Das heißt, mir geht es auch so, wenn ich nicht mit ihnen zusammen bin, genauso wie sie sich den Film angucken können und an mich denken, ja. Das heißt, wir können auch 5000 Kilometer auseinander sein. Aber es ist nun mal passiert und ich glaube, man erinnert sich dann gerne dran. Aber das muss natürlich sein. Ich hinterlasse keine verbrannte Erde. Niemals.
Danke.
Ja.